Gott auf frischer Tat ertappt. Ich glaube, das haben wir heute Morgen in diesem Gottesdienst bis jetzt erlebt. Gott mitten unter uns. Was kann es Schöneres geben, als Gott zu erleben, wenn wir andere Menschen segnen oder selbst gesegnet werden? Gott in Aktion. Eine katholische Autorin hat einmal ein wunderschönes kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel »Mein ganzes Leben sei ein Gebet«. Ich denke, das drückt das aus, was wir als Christen erfahren dürfen, dass wir mit unserem Leben dazu beitragen, dass Gott geehrt wird, dass sein Name verherrlicht wird. Wir sagen ganz gern, dass wir mit Gott in einer lebendigen Beziehung leben, dass wir uns mit ihm austauschen, dass wir alles, was uns beschäftigt und bewegt, mit ihm teilen. Wenn das so ist, dann ist das toll. Ist aber durchaus auch normal. Wenn wir in einer Beziehung mit anderen Menschen leben, werden wir mit ihnen reden. Das ist normal. Denn miteinander reden ist die Basis einer Beziehung. Alles andere wäre zumindest sehr sonderbar. Eine Beziehung, in der eisiges oder beharrliches Schweigen herrscht, ist das Ende jeder Beziehung. Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als nicht mehr miteinander zu reden. Wie in jeder guten Beziehung interessiert es Gott, wie es uns geht, was uns bewegt, worüber wir uns Sorgen machen oder was uns sonst noch so auf dem Herzen liegt. Und das nicht nur ein- oder zweimal in der Woche, sondern ständig, jeden einzelnen Augenblick. Wenn wir ihm oder er uns nichts mehr zu sagen haben, ist das bedenklich. Gott freut sich, wenn wir seine Nähe suchen und ihm alles erzählen. Denn was uns bewegt, das bewegt auch Gott. Liebe Gemeinde, dieser Gottesdienst bis hierher hat mir wieder einmal ganz deutlich gemacht, was wir doch für privilegierte Menschen sind. Wir dürfen mit dem Schöpfer des Universums, mit unserem Schöpfer reden. Von Angesicht zu Angesicht, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Die Frage ist, tun wir es auch regelmäßig und nicht nur ab und zu? Nutzen wir die einmalige Möglichkeit, dem allmächtigen und doch so unendlich barmherzigen Gott und Vater zu sagen, wie es uns geht und was uns zu schaffen macht, und dafür das auch umgekehrt. Henry Nouwen, ein ehemaliger Hochschulprofessor und Autor vieler Bücher, hat einmal gesagt, Beten schafft Raum für die Stimme Gottes. Es geht nicht nur darum, dass ich mein Herz vor ihm ausschütte und ihm klarzumachen versuche, was ich von ihm erwarte, so wichtig mir das im Augenblick auch vorkommen mag. Viel wichtiger ist, dass Gott dasselbe tun darf. Dass er uns sagen darf, wie es ihm mit uns geht und welche Erwartungen er hat und ob wir ihn denn auch ernst nehmen. Nehmen wir uns die Zeit, ihm zuzuhören, oder klappen wir unser geistliches Handy zu, wenn wir unsere Bitten, Wünsche und Vorstellungen an den Mann gebracht haben? Manchmal träume ich davon, was wohl geschehen würde, wenn jeder Christ in Deutschland, in der Welt intensiv mit Gott im Gespräch wäre. Was passieren kann, wenn wir das tun, haben wir vor noch gar nicht so langer Zeit erlebt. Ihr erinnert euch sicher an die sogenannten Montagsgebete in der damaligen DDR. Ich bin davon überzeugt, dass diese Montagsgebete entscheidend zur Wiedervereinigung Deutschlands beigetragen haben. Was wäre, wenn wir Christen, wir in Heidelberg, wir hier in Hemsbach, diese Montagsgebete wieder aufleben lassen würden? Ich weiß, dass ihr euch jeden Montag zum Gemeindegebet trefft. Ich habe mich erkundigt, wie euer Gebetsleben in der Gemeinde aussieht. Was würde geschehen, wenn sich der Raum, in dem ihr euch trefft, nicht mehr ausreicht, weil so viele zusammenkommen, um zu beten? Wisst ihr, was toll ist? Dass ihr es ausprobieren könnt. Ihr könnt aber auch in euren Hauskreisen die Zeit einfach dazu nutzen, mit Gott zu reden, nicht nur über ihn. Die Frage, welchen Stellenwert Gebet bei euch in Hemsbach hat, kann ich mir schenken. Ich weiß, ihr betet oft, in den Gottesdiensten, sogar nach den Gottesdiensten. Ihr habt eine Gebetskette für Akutfälle ins Leben gerufen. Jeden Montag trefft ihr euch, wie gesagt, zu euren Montagsgebeten. An jedem letzten Freitag im Monat betet ihr oder bietet ihr einen Gebetsdienst an. Jeden Sonntagmorgen betet ihr Gott an mit euren Liedern. Das ist die emotionalste Form, Gott anzubeten, mit ihm zu reden. Den Gebetsdienst nach dem Gottesdienst möchte ich auch nicht übersehen. Ihr führt sogar eine Fürbitte-Gebetsliste für die Abendmahlsonntage. Schließlich habt ihr sogar einen Gebetskreis nur für missionarische Anliegen. Und vorhin haben wir gesehen, wie ein Arbeitskreis Seelsorge etabliert worden ist. Und zweimal im Monat trefft ihr euch zum hörenden Gebet. Ihr seht selbst, vom Beten versteht ihr eine Menge. Ihr kennt euch damit aus. Einige von euch beten vielleicht sogar schon länger, als ich lebe. Trotzdem, könnte da nicht noch mehr sein? Versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, euch noch mehr aufzubürden. Ich gehe davon aus, dass sich mancher unter euch nach einer geistlichen Erweckung in Deutschland, in unserem Land sehnt, einer zweiten geistlichen Reformation. Eine schöne Illusion? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott noch einmal einen geistlichen Aufbruch schenken will. Warum also nicht darum bitten? Vielleicht ja in unseren Montagsgebeten. Ich wünsche mir, dass wir durch die Geschichte, die wir eben in der Textlesung gehört haben, einen tieferen Zugang zu dem bekommen, was wir ohnehin schon so lange tun: beten. Ortswechsel. Wir sind jetzt in einem Garten, mitten in der Nacht. Jesus ist dort, seine Jünger auch. Eben noch haben sie in gemütlicher Runde zusammen Abendmahl gefeiert, doch seitdem hat sich irgendwie etwas verändert. Irgendwie ist die Fröhlichkeit und die Lockerheit weg. Die Jünger spüren so etwas wie eine schwere Last auf ihrer Seele, die irgendwie jede Fröhlichkeit erstickt. Sie können nicht erkennen, woran das liegt, aber sie spüren, dass etwas anders ist als sonst. Jesus ist anders. Es macht sich eine düstere, eine beklemmende Atmosphäre breit. Selbst in diesen wenigen Worten des Textes kann man das spüren. Jesus ist verzweifelt. Petrus, Jakobus und Johannes kriegen es unmittelbar mit. Er hat sie mitgenommen an eine besondere Stelle des Gartens, etwas abseits vom Rest der Jünger. Nur diese drei vertrauten Jünger hat er mitgenommen. Jesus betet und er fleht seine Jünger geradezu an, mit ihnen zu beten. Aber sie sind zu müde. Jesus ging noch ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. So steht es im Text. Jesus will allein sein, allein mit seinem Vater. Das, was er mit ihm zu besprechen hat, ist nicht für andere Ohren bestimmt. Sein Gebet ist ebenfalls anders als sonst. Es unterscheidet sich stark von den vielen anderen Gebeten, die wir von ihm kennen und die uns vertraut und lieb geworden sind. Was genau unterscheidet denn dieses Gebet hier im Garten von all den anderen Gebeten? Ich möchte es euch mit einem Bild erklären. Denkt mal einfach kurz darüber nach, welche Räume euch hier im Gemeindehaus zur Verfügung stehen. Es ist die Küche, es ist der Raum, wo ihr zum Essen zusammenkommt, es ist hier der Raum, in dem Gottesdienste gefeiert sind, dann gibt es den Raum, wo die Kinder sich treffen, den Jugendraum und. Stellt euch vor, Gebet wäre ebenfalls ein Haus mit vielen Räumen. Und jede Gebetsform hat ihren eigenen Raum. Auf einer Tür steht Dankgebet. Hier gehen wir regelmäßig hinein, wenn wir Gott vor dem Essen zum Beispiel dafür danken wollen, dass er uns regelmäßig mit allem versorgt, was wir brauchen. Oder wenn er uns durch schwierige oder dunkle Zeiten gebracht hat. Oder wenn wir einfach nur dafür Danke sagen, dass er uns liebt und unsere ganze Schuld auf sich genommen hat. Die Türschwelle zu diesem Raum ist schon ein wenig abgenutzt, denn in diesem Raum sind wir oft. Auf einer anderen Tür steht Raum für Bitt- und Fürbittgebete. Auf dem Teppich davor sehen wir deutlich abgelaufene Stellen. Und die Schwelle hier ist noch etwas mehr abgenutzt, denn hier sind wir wirklich sehr oft. Vor großen Prüfungen zum Beispiel oder wenn andere Herausforderungen anstehen oder wenn wir dringend ein Wunder brauchen oder aber wenn wir mit anderen Menschen leiden und uns wünschen, dass Gott in ihr Leben eingreift. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Manchmal müssen wir uns das aber erst einmal wieder bewusst machen. Aus diesem Grund beten wir Sonntag für Sonntag nach dem Gottesdienst für jeden, der sich danach sehnt und der Ermutigung braucht. Ach, und dann gibt es da noch den Gebetsraum der Anbetung. Manchmal sind wir uns noch nicht so richtig einig, wie er eigentlich eingerichtet werden soll. Die einen wollen Kirchenbänke, die anderen wollen hohe Decken, um die Hände zu heben. Andere brauchen Platz, um sich zu Musik zu bewegen. Die einen wollen riesige Boxen, um die Anbetungsmusik laut hören zu können. Andere hätten lieber einen Schallschutz, um ganz ungestört zu sein. Manche wünschen sich, dass dieser Raum riesig ist, denn am liebsten wären sie hier mit Tausenden anderer, mit denen sie gemeinsam Gottesdienst feiern könnten. Wieder andere brauchen nur einen Tisch, roten Tee, ein paar Kekse und eine Kerze. In manchen unserer Gebete wandern wir von einem Raum in den anderen. Wir beginnen vielleicht mit Dank, gehen dann rüber zur Bitte und beenden unseren Gebetsrundgang im Anbetungsraum. Mit seinem Gebet hier im Garten Gethsemane zeigt Jesus uns noch ein anderes Gebet. Es passt in keinen der bisher genannten Räume hinein, denn es ist kein wirkliches Dankgebet. Denn Jesus dankt Gott nicht für seine Situation. Es ist auch kein Bittgebet, auch wenn hier eine Bitte auftaucht. Ein wenig Anbetung wird sichtbar, wenn Jesus sich Gott unterordnet. Und doch ist es kein Gebet der Anbetung. Mit diesem Gebet führt Jesus uns in einen Raum, den wir oft übersehen, weil er so unscheinbar daherkommt. Vielleicht ist uns dieser Raum sogar ganz unbekannt und wir waren noch nie drin. Der Eingang ist schon etwas verstaubt, weil nur selten jemand hindurchgeht. Die Scharniere sind ein wenig verrostet. Vielleicht sind wir selbst schon oft an diesem Gebetsraum vorübergegangen, aber noch nie wirklich hindurch, eben weil er so unscheinbar wirkt. Ganz anders als die großen Räume, aus denen laute Musik kommt oder wo wir aktiv mit unseren Gebeten in das Geschehen um uns herum eingreifen können. Es ist kein Raum, in dem wir etwas bewegen oder tun können. Wer hier wieder rauskommt, wird nicht das Gefühl haben, dass nun ein paar Wunder in seinem Leben darauf warten zu geschehen, weil er Gott eine Menge Bitten vorgetragen hat. Er wird auch nicht das Gefühl haben, Gott für bestimmte Dinge gedankt zu haben. Und er wird auch nicht von Anbetung angerührt sein. Wir müssen sehr genau hinschauen, um zu sehen, warum dieser Raum so wertvoll ist. Gerade wenn wir viel zu tun haben oder den Kopf mit anderen Dingen voll haben, gehen wir hier ganz gerne hektisch vorbei und beachten ihn gar nicht. Wir sehen nicht, was für ein Schatz sich dahinter verbirgt. Ich will diesen Raum einmal mit einem besonderen Namen benennen. Ich nenne ihn der Raum für das Nur Gott und ich Gebet. Lasst uns einmal gemeinsam in diesen Raum hineingehen, um zu sehen, wie wunderschön er ist und wie wertvoll dieses Nur Gott und ich Gebet ist. Jesus will mit seinem Vater zusammen sein, nur mit ihm. Deshalb ist er in diesen Raum gegangen, um allein zu sein mit seinem Vater. Er ist zwar mit seinen Jüngern in den Garten gegangen, aber bei diesem Gebet ist er mit Gott allein. Denn was er zu sagen hat, geht nur Gott und ihn etwas an. Ich glaube, dass es Jesus wichtig ist, dass wir dieses Gebet kennenlernen. Ich bin mir auch sicher, dass dieser eine Satz, der hier in unserem Text steht, nicht das ganze Gebet ist. Matthäus berichtet uns in den Versen davor, dass Jesus nicht ein Stoßgebet zum Himmel schickt, sondern dass er über eine Stunde gebetet hat. Man muss schon sehr langsam beten, um in 60 Minuten gerade mal einen Satz zu schaffen. Also wir können ganz beruhigt davon ausgehen, dass das, was wir hier lesen, die Zusammenfassung des Gebetes ist, das Jesus gesprochen hat. Das Konzentrat seiner Worte und seiner Gedanken, als er alleine diese eine Stunde vor Gott, dem Vater, auf dem Boden lag. Und deshalb wird jeder Gedanke, jedes seiner Worte so wichtig, dass wir sie in Ruhe betrachten wollen. Jesus beginnt mit den Worten, mein Vater. Die Art und Weise, wie wir jemanden ansprechen, macht deutlich, wie unsere Beziehung zu diesem Menschen ist. Es ist ein Unterschied, ob ich zu einer bestimmten Frau hier im Raum Frau Montua oder Schatz sage. Wenn ich zu meinem Enkel liebevoll Max sage, dann spürt er, dass unsere Beziehung ganz okay ist. Aber wenn ich quer durch das ganze Haus laut Maximilian rufe, dann spürt er auch, dass nicht alles in Ordnung ist. Wenn Jesus hier auf seinem Gesicht liegend mein Vater betet, dann wird etwas von seiner Beziehung zu Gott deutlich. Und zwar zwei Seiten dieser Beziehung. Erstens, Jesus ordnet sich damit Gott unter. Um das sehen zu können, müssen wir mal versuchen, mit 2000 Jahre alten jüdischen Ohren zu hören. Zur Zeit Jesu war ein Vater nicht bloß Teil einer Familie, ein Teammitglied wie jedes andere auch, sondern das Haupt der Familie. In der guten alten Zeit, als die Welt noch in Ordnung war, da war er derjenige, der sagte, wo es lang ging. Wenn Jesus nun mein Vater betet, dann ordnet er sich Gott unter. Das ist eigenartig, finde ich. Denn wenn wir sonst ins Neue Testament hineinschauen, stellen wir fest, dass Jesus und Gott doch eigentlich eins sind. Zusammen mit dem Heiligen Geist bilden sie gemeinsam die Dreieinigkeit. Und doch unterstellt sich Jesus hier Gott. Was ja dann im dritten Teil des Satzes noch einmal ganz deutlich wird. Und wenn Jesus das tut, dann sollten wir in unserem Leben und vor allem in unseren Gebeten das auch tun. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir so entspannt und leicht mit Gott reden können. Denn ohne Jesus hätten wir überhaupt keinen Kontakt mit ihm. Gott ist nicht der nette Kumpel von nebenan, nicht derjenige, der nur darauf wartet, von uns angesprochen zu werden, damit er sich endlich um unsere Bedürfnisse kümmern darf. Er ist und bleibt der Heilige, der unfassbare Gott, der Unbegreifliche. Und doch dürfen und sollen wir eine geradezu enge, intime Beziehung zu ihm haben. Gott in uns. Näher geht nicht. Wenn wir in diesem Bewusstsein in ein Gebet hineinstarten, dann wird das unser Gebet prägen. Ich bin mir sicher, dass wir dann sehr genau darauf achten, wie wir weiterbeten. Dabei geht es nicht darum, dass unsere Wortwahl perfekt sein muss. welche Worte wir benutzen, ob wir vollkommen akzentfrei beten oder Hochdeutsch. Ich denke, Gott versteht sogar die Bayern. Es ist Gott auch egal, ob wir stammeln oder stottern oder einfach vor ihm schweigen. Ihm ist wichtig, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Ob wir ihn wirklich als Gesprächspartner wahrnehmen oder ob wir nur ein paar Worte von uns geben, die uns gerade so in den Sinn kommen. Wenn wir ihn als unseren himmlischen Vater ansprechen, dann wird unser Herz uns dabei in die richtige Richtung lenken. Aber Vater hat noch einen anderen Aspekt. Gott ist eben nicht nur Herr und Gott, sondern auch Vater. Und wenn Jesus ihn so anspricht, dann drückt er damit mit etwas von seiner tiefen, liebevollen Verbindung zu ihm aus. Ein halbwegs frommer Jude wäre damals nie auf die Idee gekommen, Gott mit Vater anzusprechen. Die Menschen damals vermieden es sogar, den Namen Gottes auszusprechen, um ihn nicht zu missbrauchen oder mit ihren sündigen Lippen zu beschmutzen. Und ich bin mir sicher, dass die Jünger damals kräftig zusammengezuckt sind, als sie Jesus baten, ihnen das Beten beizubringen. Und er zu ihnen sagte, okay Leute, hört zu, so könnt ihr beten, unser Vater im Himmel. Es ist ein Vorrecht, dass wir zu unserem Gottvater sagen dürfen, als seine Kinder. Mich bewegt das sehr. Vielleicht besonders deswegen, weil ich mich selbst nicht daran erinnern kann, jemals mit meinem eigenen irdischen Vater vertraulich gesprochen zu haben. Er starb sehr jung. Ich hatte eigentlich nie die Möglichkeit, ihn wirklich kennenzulernen. Ich habe mir oft gewünscht, einen Vater zu haben, der mir zuhört, den es interessiert, was mich beschäftigt und wie es mir geht, der zuhört, wenn ich etwas loswerden will. Einer, der immer da ist, wenn ich ihn brauche. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, so einen Vater habe ich ja. Als wir Gottes Kinder wurden, bekamen wir von ihm das Vorrecht, ihn als Vater, als Abba, als Papa anzusprechen. Damit ist Gott nicht unheiliger geworden, sondern er hat uns zu sich hochgehoben. Wenn du betest, dann hört er dir zu. Wenn du nachts wach liegst und vor lauter Tränen keine Worte mehr hast für ein Gebet, dann ist dein himmlischer Vater dir ganz nah. Er sieht dich und liebt dich und wischt dir die Tränen ab. Er hört dir zu, auch wenn du nichts sagst. Oder wenn du sinnloses Zeug zusammenstammelst, weil du deine Gedanken nicht mehr sortiert bekommst, vor lauter Freude oder Verzweiflung. Auch dann versteht er dich, weil er dein dich liebender Vater ist. Gott ist unser Abba, unser lieber Papa, der für uns mehr Liebe empfindet, als wir uns jemals vorstellen können. Wenn Jesus hier mein Vater betet, dann drückt das auch etwas aus von seiner tiefen persönlichen Beziehung zu Gott. Hier im Garten findet kein Gespräch zwischen zwei Göttern statt, sondern ein persönliches, intimes Vater-Sohn-Gespräch. Und gleichzeitig ordnet sich Jesus seinem Vater unter. Jesus betet weiter, wenn es möglich ist. Für einen winzigen Augenblick öffnet Jesus hier sein Innerstes für uns. Und wir sehen keinen Superhelden, der sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf sein Sterben am Kreuz vorbereitet. Jesus hat Angst. Er hat Angst vor dem, was in den nächsten Stunden auf ihn zukommt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich verstehe seine Angst, weil das nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, von Freunden verraten zu werden. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ausgepeitscht, misshandelt und gedemütigt zu werden. Ich weiß nicht, wie es ist, von denen geschlagen zu werden, die man doch über alles liebt. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, die Schuld der ganzen Welt auf den Schultern tragen zu müssen. Und ich weiß auch nicht, was es bedeutet, dem Zorn Gottes in Reinform zu begegnen. Ich verstehe die Angst von Jesus nicht, weil sie jenseits von allem liegt, was in meinen Verstand hineinpasst. Jesus wusste, was auf ihn zukommt und er ist beinahe daran zerbrochen. Doch mit dieser inneren Ohnmacht schleppt er sich nun zu seinem Vater und bittet ihn um eine andere Lösung. Liebe Geschwister, was heißt das für uns, für dich und für mich? Was heißt das für unsere nur Gott und ich Gebete? Das heißt, es gibt nichts, was wir unausgesprochen wieder mit nach Hause nehmen oder vor Gott verschweigen müssen. Nichts. Ein Gebet wird immer dann ehrlich oder echt, wenn wir ehrlich sind. Ein Gebet, in dem wir unsere Gefühle nicht verschweigen müssen, auch wenn sie sich noch so unfromm anhören oder anfühlen. Warum solltest du Gott nicht sagen können und sagen dürfen, dass du dich einsam fühlst, vielleicht sogar mitten in deiner Familie, dass du Angst hast, als Leiter zu versagen, statt nur zu beten und führe mich auf rechter Straße? Warum solltest du es verschweigen, anstatt Gott deine Zweifel am und deine Probleme mit dem Glauben zu sagen? Wenn du daran zweifelst, dass Gott wirklich gut ist, dass Gott es wirklich gut mit dir meint, dann nimm das mit in diesen Gebetsraum. Wenn du wütend oder enttäuscht bist, hier ist der Platz, wo du es aussprechen kannst. Wenn aus deiner Sehnsucht längst eine Sucht geworden ist, die du nicht mehr im Griff hast, höre auf, es vor Gott zu verschweigen. Das ist nicht nötig. Gott verurteilt dich dafür nicht. Du musst vor Gott keine fromme Nummer abziehen. Wenn du Angst davor hast, alt zu werden oder daran verzweifelst, dass deine Kinder nicht mehr anrufen, dann höre auf, es mit einem frommen Lächeln zu übertünchen. Hör auf, damit zu versuchen, mit Bibelzitaten diesen Wandel zu tarnen, diese Wunden zu tarnen. Lass vor Gott deine Wut und deine Verzweiflung zu. Gott kann das ertragen. Als Jesus aus seiner Verzweiflung ein Gebet gemacht hat, war es das Beste, was er tun konnte. Und dann betet Jesus weiter. Nicht wie ich will. Als ich über diesen Teil nachdachte, musste ich an einige Psalmen aus dem Alten Testament denken. Dort finden wir viele Texte, in denen Menschen erst einmal ihre ganze Wut und ihre Angst in den Himmel schreien, um dann am Ende wieder an dem Punkt anzukommen, dass sie Gott wieder das Ruder in die Hand zurückgeben. Oder dass sie ihm schon einmal dafür danken, dass er die Sache richtig zu Ende bringen wird. Manchmal beginnen ja Psalmen mit unglaublich blutigen Rachefantasien und enden in der Anbetung Gottes. Innerhalb von 2 oder 3 Strophen wird aus einem potenziellen Amokläufer wieder ein ausgeglichener, ruhiger Mensch, der über die Liebe und die Größe Gottes staunt. Und ich denke nicht, dass diese Veränderung eine bewusste dramaturgische Zuspitzung ist, sondern dass Gott die Menschen verändert hat, während sie zum ersten Mal diese Worte formuliert haben. Indem sie ihre ganze Wut und Verzweiflung in den Himmel schreien, öffnen sie Gott ihr Herz und er kann es mit seiner Liebe und seiner Gegenwart neu füllen. Und das hat die Verfasser dieser Psalmen verändert. Kann es sein, dass Jesus hier im Garten Gethsemane genau dasselbe erlebt hat, dass mit ihm genau dasselbe geschehen ist? Ich weiß, dass ich mich jetzt theologisch ein wenig weit aus dem Fenster lehne. Denn wir sind ja zutiefst davon überzeugt, dass Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott vollkommen und sündlos war und die Dinge im Griff hatte. Aber kann es nicht trotzdem sein, dass die Gedanken an seine Hinrichtung ihn so aus der Bahn geworfen haben, dass er dringend seinen himmlischen Vater gebraucht hat, der ihn wieder zusammensammelt und aufrichtet? Dass dieses Gebet ihn verändert hat, wird deutlich, wenn wir die Verse davor und danach einmal miteinander vergleichen. Aus einem Jesus, der am Ende ist, der seinen Leuten sagt, dass seine Seele zerbrochen ist und der nicht allein sein will, oder auch nicht allein sein kann, wird nach dem Gebet ein Jesus, der aufsteht und seinen Leuten sagt, kommt, es ist Zeit zu gehen. Vielleicht liegt ja hier der Schlüssel verborgen, um zu verstehen, was das eigentliche Geheimnis von einem nur Gott und ich Gebet ist. Kann es sein, dass Gott dieses Gebet nutzen will, um dich zu verändern? Dass du neu erkennst und verstehst, wie intim deine Beziehung zu deinem heiligen Gott und Vater ist, um dann ehrlich zu werden, das auszusprechen, was dich bewegt und belastet und freut, um dann zu merken, wie dich das Beten, wie dich dein Beten in der Gegenwart Gottes verändert. Richard Foster hat einmal gesagt, nichts verändert uns so sehr wie Gebet. Ich habe ihn lange Zeit nicht verstanden, weil ich meine Dank- und Fürbittengebete oft nicht wirklich verändert habe. Aber je mehr ich für mich für dieses Nur Gott und ich Gebet entdecke, umso mehr muss ich ihm Recht geben. Es geht hier nicht darum, etwas zu verändern, sondern darum, selber verändert zu werden. Es geht darum, in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu genießen, wie es Augustin formuliert hat, um dann zu erleben, dass Gott dich verändert. Ich merke für mich, wie sehr ich es brauche, in diesen Gebetsraum zu gehen, um wirklich verändert zu werden und um einen neuen Blick für Gott zu bekommen. Solange ich draußen bleibe, wird mein Leben mit Gott nicht die Tiefe haben, die es haben könnte. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier alle geistlich weiterkommen, wenn wir diese Form des Gebetes für uns neu oder wieder entdecken. Ich wünsche uns, dass unsere Begegnung mit Gott, unser Treffen mit ihm zu echten nur Gott und ich Treffen werden und wir mehr und mehr in diese Vater-Kind-Beziehung hineinwachsen. Mit einem Wort aus Psalm 34 möchte ich schließen. Probiere es aus und erlebe selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Amen.